Dann zum Predigt vom heutigen Sonntag. Als Lesung haben wir Jakobus 1 gehört, einige Verse, und die Predigt selber, der Predigttext gewissermaßen, ist nur ein Halbsatz aus Matthäus 6, 13, aus dem Vater unser: und führe uns nicht in Versuchung. Verbunden ist damit ja die spannende Frage: kann Gott denn versuchen? Was ist mit dieser Bitte des Vaterunsers denn gemeint? Wenn Gott nicht versuchen kann, was wir im Jakobusbrief eigentlich so recht deutlich gehört haben, Gott kann nicht versucht werden und deshalb versucht er auch niemanden zum Bösen. Wenn Gott also nicht versuchen kann, ist diese Bitte im Vaterunser dann nicht letztlich sinnlos? Soweit würden wir es natürlich nicht wagen zu formulieren. Es stammt von Jesus selber. Als anständiger Christ wagt man nicht mal daran zu denken, dass Jesus was Sinnloses formuliert haben könnte. Aber der Sinn erschließt uns sich halt doch nicht so wirklich. Es passt soweit. Jakobus wäre eigentlich der offizielle Predigttext für den heutigen Sonntag. Anfang des Jahres saßen wir beim Kaffee zusammen mit Geschwistern aus der Gemeinde, und da kam auch diese Frage: was heißt das eigentlich, Vater unser, diese Bitte, und führe uns nicht in Versuchung? Als ich gesehen habe, dass heute Jakobus dran wäre, dachte ich, passt ganz gut, dann greifen wir dieses Thema in diesem Gottesdienst auf. Die Antwort ist in der Tat nicht einfach, aber sie hat ein ungeheures Gewicht. Als wir damals vor einigen Wochen im Gespräch waren, muss ich sagen, hatte ich auch nur die üblichen Erklärungen zur Hand. Interessant, auch in den Kommentaren läuft es überall ziemlich nach dem gleichen Schema. Es wird immer sofort auf Jakobus 1 verwiesen, was völlig richtig ist. Und die Antwort heißt, im Grunde läuft die Bitte darauf hinaus, dass Gott uns vor Versuchung bewahrt. Diese Erklärung ist richtig. Im Wesentlichen kann ich auch heute nichts Neues und anderes sagen. Allerdings ist mir einige Tage oder Wochen später aufgegangen, diese Erklärung geht nicht ausreichend in die Tiefe. In dieser Bitte, und führe uns nicht in Versuchung, steckt ein viel tieferer Ernst, eine viel größere Dramatik, als auch mir bis vor wenigen Wochen bewusst war. Ich war nach diesem Gespräch, ich weiß nicht mehr, einige Tage, einige Wochen später im Auto unterwegs. Irgendwie kamen meine Gedanken auf diese Frage und plötzlich fiel mir's wie Schuppen von den Augen. Und ich dachte, warum bist du nicht viel früher draufgekommen? Und warum weist auch kein anderer Ausleger auf diesen Zusammenhang hin? Denn plötzlich stand mir eine Begebenheit aus dem Alten Testament vor Augen. Die dürfte den meisten von uns auch bekannt sein. Und ich denke, die hat ganz unmittelbar mit dieser Bitte zu tun: und führe uns nicht in Versuchung. Es war zur Zeit des König Ahab um 850 vor Christus. Ahab war ja der König der 10 Nordstämme Israels, und Ahab war ein durch und durch gottloser König. Die Bibel sagt über ihn: Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Er reizte Gott zum Zorn, vor allem auch, weil er die heidnische Isebel geheiratet hatte. Damit vermehrte sich das Unheil im Land rapide, denn sie brachte den Götzenkult um Gabaal und Aschera dann auch ins Volk Israel hinein. Überall wurden Götzenaltäre aufgebaut, Götzenfeste gefeiert. Und Ahab, der König, der eigentlich das Volk auf Gott hinweisen sollte und ein geistliches Vorbild sein sollte, wurde zum großen Verführer seines Volkes. Gott strafte Ahab und das Volk Israel mit einer dreijährigen Dürre und damit verbunden einer großen Hungersnot. Wir kennen den biblischen Bericht: am Ende kam es zum großen Gottesgericht auf dem Karmel. Die Baal- und Aschera-Priester riefen ihren Gott an, der antwortete nicht. Elia rief den wahren, lebendigen Gott an, der antwortete. Wichtig für uns heute ist: Ahab erkannte also die Macht Gottes. Ahab sah mit eigenen Augen, dass die Götzen tot sind und keine Macht haben. dass der lebendige Gott alle Macht hat. Außerdem half ihm Gott zweimal mindestens gegen seine Feinde, die Syrer. Zweimal gab Gott ihm den Sieg über eine weit überlegene Heeresmacht. Ahab hat die Hilfe, die Güte Gottes erfahren. Trotzdem blieb er auf seinen bösen Wegen. Das ist die Vorgeschichte. Und nun kommen wir zur eigentlichen Situation. 3 Jahre hatte Israel dann Frieden mit den Syrern gehabt und dann wurde Ahab eines Tages von seinem Kollegen Josaphat besucht. Das war der König des Südreichs. Als sie so beieinander sitzen, sagte Ahab auf einmal: Du, wir sollten das Ramoth bei Gilead wieder zurückerobern. Das gehört doch eigentlich uns. Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht, ist ganz interessant. Haben gelben Pfeil hingemacht. Man sieht Ramoth in Gilead, das liegt so ziemlich am äußersten Zipfel des israelischen Reiches. Also Ahab war nicht in seinem Kern bedroht. Das hatten die Syrer bei irgendeiner Gelegenheit sich unter den Nagel gerissen. Man kann sagen, den Ahab, den hat der Hafer gestochen. Er wollte irgendwo mal wieder ein bisschen auf den Putz hauen. Also schlug er dem Josaphat vor: Lass uns diese Stadt wieder zurückerobern. Hilfst du mir? Der Josaphat sagte: Ja, ich stehe dir mit meinem Heer zur Verfügung, ich helfe dir. Allerdings gab es einen Unterschied zwischen Josaphat und Ahab. Josaphat war ein Mann, der üblicherweise tat, was dem Herrn gefiel, sagt uns die Bibel. Und deshalb sagte Josaphat zu Ahab: Aber bevor wir in den Krieg ziehen, möchte ich, dass du den Herrn fragst, was er eigentlich von dieser Sache hält. Ahab ließ 400 Propheten zusammenkommen und fragte sie: Soll ich in den Krieg ziehen? Und alle 400 Propheten sagten: Zieh hin, der Herr hat dir deine Feinde in deine Hand gegeben. Josaphat durchschaute die Sache sofort. Das waren alles gekaufte, selbsternannte Propheten. Kein einziger von diesem ganzen Haufen war von Gott berufen. Die sagten nur das, was der König gern hören wollte. Deshalb fragt er: Gibt's hier keinen echten Propheten des Herrn, den wir fragen könnten? Das gefiel Ahab nicht, aber er sagte: Doch, einen gibt's, aber den kann ich überhaupt nicht leiden. Der sagt mir nie etwas Gutes, sondern immer nur Schlechtes vorher. Den frage ich schon gar nicht mehr normalerweise. Josaphat war sofort klar: Das ist ein echter Prophet des Herrn. Und bat Ahab: Den lass holen. So geschah es. Ein Bote wurde losgeschickt, um Micha, den Propheten Gottes, zu holen. Unterwegs bläute der Bote dem Micha schon ein: Alle Propheten haben dem König Gutes vorhergesagt. Tanz bloß nicht wieder aus der Reihe. So steht Micha schließlich vor Ahab und Josaphat. Ahab fragt: Micha, sollen wir in den Kampf ziehen? Was sagt der Herr? Und Micha antwortet: Zieh los und führe Israel zum Sieg. Ahab schüttelt sich, wundert sich, was ist da passiert? Er traut seinen Ohren nicht. Micha hat ihm doch noch nie was Gutes vorhergesagt. Da ist doch der Wurm drin. Er mahnt den Micha eindringlich, ihm nichts anderes zu sagen als die Wahrheit. Und das tat Micha dann auch. Und jetzt sind wir beim Kern unseres Themas. Micha erzählt dem Ahab: Ich habe Gott auf seinem Thron sitzen sehen und das ganze Heer des Himmels um ihn herum. Und Gott fragt: Wer will Ahab in die Irre führen, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead umkommt? Da tritt ein Geist hervor und sagt: Ich will's tun. Ich will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und Gott sagt: Geh und mach es so. Und da staunen wir. Da merken wir, da sind wir genau bei der Bitte des Vaterunsers: Und führe uns nicht in Versuchung. Ich denke, jedes Mal, wenn wir diese Geschichte hören oder lesen, dann stockt uns der Atem. Kann das sein? Gott fragt: Wer will Ahab in die Irre führen? Und dann kommt ein Geist und sagt, ich will ein Lügengeist sein. Und er kriegt von Gott selber den ausdrücklichen Auftrag, geh hin und tu's. Und führ den Ahab in die Irre, ins Verderben. Kann das sein, dass vom Thron Gottes ein Lügengeist ausgeht? Kann es sein, dass Gott einen Geist aussendet, der Ahab bewusst in die Irre und ins Verderben führt? Widerspricht das nicht allem, was wir vorhin auch in der Lesung von Jakobus 1 gehört haben? Scheinbar ja, aber nur scheinbar. Wir rühren hier an eine Situation, die uns den Ernst fortgesetzter Gottlosigkeit und Halsstarrigkeit erahnen lässt. Ahab wollte auf dem Weg des Bösen bleiben, obwohl er auf dem Karmel die Macht Gottes gesehen hatte, obwohl ihm Gott zweimal gegen die Syrer überwältigende Siege geschenkt hat. Trotz Ahabs Untreue und Gottlosigkeit hat ihm Gott mehrere Chancen zur Umkehr gegeben. Aber Ahab hat nicht gewollt. Ahab bleibt eigensinnig, stur und unbußfertig auf dem Weg ohne Gott. Und dieser Weg führt ins Verderben. Gott wollte nicht das Verderben des Ahab. Gott wollte, dass Ahab umkehrt von seinen bösen Wegen und lebt. Aber Gott zwingt Ahab nicht. Und Gott zwingt uns in der Regel übrigens auch nicht. Dazu sitzen wir am Sonntagmorgen unter Gottes Wort. Hoffentlich lesen wir zu Hause unter der Woche auch mal in der Bibel und fragen Gott nach seinem Willen. Dass wir dann gerne tun, was er sagt. Zwingen tut uns Gott in der Regel nicht. Er möchte, dass wir gerne umkehren zu ihm. Aber wenn wir unbedingt auf den Wegen weg von ihm, auf den Wegen des Bösen bleiben, dann akzeptiert Gott das. Und ab einem bestimmten Punkt wird das brutal gefährlich. Das ist genau das, was Jesus meint mit der Bitte im Vater unser. Und führe uns nicht in Versuchung, dann kann es so gefährlich werden, dass Gott sich selber gegen uns stellt. Dann führt Gott selbst unser Unheil herauf, für das wir uns entschieden haben. Dann schickt Gott uns eine Versuchung zum Bösen, die uns endgültig zu Fall bringen kann. Aber wohlgemerkt, es ist nicht Gottes Entscheidung, es ist unsere Entscheidung, auf dem Weg des Bösen zu bleiben. Gott vollzieht nur das Gericht, das unsere Entscheidung zwangsläufig nach sich zieht. Die Bibel erzählt uns noch eine zweite ganz ähnliche Begebenheit. Israel war nach 430 Jahren der Sklaverei aus Ägypten gezogen. Die 40 Jahre Wüstenwanderung neigen sich dem Ende zu. Israel nähert sich dem verheißenen Land. Es ist schon im Ostjordanland angekommen und Gott gibt Israel Sieg über seine Feinde. Wir sehen es da gerade nochmal, kamen über Moab hoch, haben hier in der Mitte wohl irgendwo die Amoriter geschlagen, oben den Ock von Bashan. Und so fing an, Israel bereits das Ostjordanland in Besitz zu nehmen. Angesichts dieses Heeres, dem kein Feind gewachsen ist, kriegt Balak, der König der Moabiter, mit der Angst zu tun. Wie soll er mit seinem Volk gegen Israel bestehen? Aber da hat er eine Idee. Da gibt's am Euphrat in Petor doch diesen Bileam. Das war ein mächtiger Prophet Gottes. Balak weiß, wenn Bileam segnet, der ist gesegnet. Wenn Bileam verflucht, der ist verflucht. Bileam ist eine ganz interessante Geschichte, wäre interessanter viel mehr zu sagen, nur eins, da wo der blaue Pfeil ist, Sukkot, hat man schon 1967 Putzfragmente mit einer Inschrift entdeckt, die Bileam, den Sohn Beors, ausdrücklich erwähnen und zitieren. Mit der allerdings sehr umstrittenen Radiokarbonmethode hat man diese Putzfragmente auf ein Alter von 800 vor Christus datiert. Aber es ist schon total interessant, dass wir auf diese merkwürdige und schillernde Gestalt Biliam auch außerhalb der Bibel einen Hinweis haben. Nur soweit Klammerbemerk. Also schickt Balak, der König von Moab, Boten los. Sie sollen Biliam holen, damit dieser Israel verflucht und Balak das Volk Gottes vielleicht doch besiegen kann. Interessant ist die Reaktion des Biliam. Also wenn ihr mal Interesse habt, lohnt sich, diesen ganzen Abschnitt 4. Mose 22 zu lesen. Eine ungeheuer schillernde und dynamische Geschichte. Interessant die Reaktion des Biliam. Er sagt den Boten: Ich werde euch Antwort geben, wie der Herr zu mir reden wird. Biliam kennt den lebendigen Gott. Da staunen wieder mal. Da wohnt am Euphrat ein Mann, der nicht zum Volk Israel gehört, und dieser Mann kennt Gott. Und Gott redet zu diesem Mann. Denn in der Nacht kommt tatsächlich der lebendige Gott zu Biliam und sagt ihm: Du sollst nicht mit ihnen gehen. Du sollst das Volk Israel nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Menschen können nur segnen, was Gott segnet. Haben wir auch im Bibelgesprächskreis festgestellt. Menschen können auch nur verfluchen, was unter Gottes Fluch steht. Israel aber ist Gottes Volk und steht unter seinem Schutz und Segen. Biliam gehorcht, vermutlich schwersten Herzens, und schickt die Boten mit ihrer schönen Belohnung wieder fort. Aber Balak gibt nicht auf. Er schickt bedeutende Fürsten und Oberste seines Volkes und stellt Biliam eine riesige Belohnung in Aussicht. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir wieder genau zu unserem Thema und führe uns nicht in Versuchung. Biliam kennt den Willen Gottes. Er sagt den Boten: Selbst wenn Balak mir sein ganzes Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich den Willen des Herrn meines Gottes nicht übertreten. Interessant, er sagt: des Herrn meines Gottes. Biliam hat ein interessant nahes Verhältnis zum Herrn, trotz aller Zauberei und Bosheit, die in ihm steckt. Ganz spannend, kann ich aber nur andeuten. Biliam weiß also ganz genau, was Sache ist. Aber das Geld lockt. Und deshalb ist die Geschichte hier nicht zu Ende, sondern geht hochdramatisch weiter. Biliam sagt den Boten des Balak: Bleib diese Nacht noch da. Ich will den Herrn noch einmal fragen. Warum will er den Herrn noch einmal fragen? Gab es irgendeine Unklarheit? Natürlich nicht. Gott hatte ihm völlig unzweifelhaft gesagt, was er zu tun hat. Aber Biliam will anders. Er wagt dabei nicht, offen gegen Gott sich aufzulehnen, wie Ahab es getan hat, aber sein Herz rebelliert gegen die Entscheidung Gottes. Also fragt er Gott nochmal. Vielleicht überlegt sich's Gott ja noch anders. Eine abwegige Idee. Aber welche Überraschung? In dieser Nacht sagt Gott dem Biliam: Geh mit ihnen und führe uns nicht in Versuchung. Wie das? Gott gibt dem Biliam die Erlaubnis, ausdrücklich genau das zu tun, was er ihm vorher glasklar verboten hat. Hat Gott seine Meinung geändert? Natürlich nicht. Aber Gott respektiert den Willen des Biliam. Biliam hat in seinem Herzen längst beschlossen, anders zu wollen als Gott. Und Gott lässt ihn machen. Gott gibt ihm grünes Licht. Gott gibt ihm grünes Licht für einen falschen Weg, für den Weg in die Irre, für den Weg ins Verderben. Grünes Licht von Gott. So bricht Biliam am nächsten Morgen mit dem Boten des Balak auf. Gott wird zornig, lesen wir 4. Mose 22, 22. Hat das Biliam nicht ausdrücklich erlaubt? Ja, aber nur weil Biliam unbedingt wollte. Deshalb erzürnt der böse Weg des Menschen Gott trotzdem. Merken wir, liebe Geschwister, die brandgefährliche Dynamik dieses Vorgangs. Wenn Gott uns eine klare und eindeutige Antwort gegeben hat, dann spielen wir mit dem Feuer, wenn wir nochmal fragen. Wenn Gott uns eine klare und eindeutige Anweisung gegeben hat, dann haben wir nicht nachzufragen, dann haben wir zu gehorchen, ohne Wenn und Aber. Bileam aber gehorcht nicht, Bileam hat nachgefragt und Gott hat ihm die falsche Antwort gegeben. Gott führt ihn ins Verderben. Nochmal, es ist nicht der Weg, den Gott gewollt hat. Es ist der Weg, den Bileam gewollt hat. Aber es ist ein Weg, auf dem Bileam Gott gegen sich hat. Auf seiner Eselin reitet Bileam zu Balak. Die meisten werden den Bericht kennen. Plötzlich weicht die Eselin aufs Feld ab. Bileam schlägt wie wild auf das Tier ein, zwingt es auf den Weg zurück. Bileam sieht nicht, was die Eselin sieht. Jan, weißt du, was die Eselin sieht? Einer, der den Bericht noch nicht kennt, gut. Die Eselin sieht, dass der Engel des Herrn mit gezücktem Schwert im Weg steht. Zweimal schafft es die Eselin, am Engel des Herrn sich vorbeizudrücken. Erst auf dem Feld, zweite Mal quetscht sie in der Hohlgasse zwischen den Mauern des Weinbergs dem Bileam den Fuß ein. Und schließlich tritt ihr der Engel des Herrn an einer so engen Wegstelle entgegen, jetzt gibt es keinen Weg mehr vorbei. In ihrer Hilflosigkeit legt sich die Eselin mitsamt dem Bileam einfach hin. Da sehen wir auf dem Bild, wie sie langsam in die Knie geht. Bileam wird noch wütender, schlägt auf sie ein. Schließlich öffnet Gott dem Bileam die Augen. Und er sagt ihm, siehe, ich selbst bin ausgegangen, dir entgegenzutreten. Denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Wenn deine Eselin mir nicht ausgewichen wäre, hätte ich dich schon längst erschlagen, aber sie am Leben gelassen. Der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Aber erinnern wir uns, es ist der Weg, zu dem Gott ihm selbst grünes Licht gegeben hat. Und führe uns nicht in Versuchung. Bileam fragt an dieser Stelle nochmal, soll ich nicht doch lieber wieder umkehren? Und Gott sagt, nein, geh mit ihnen. Nochmal bestätigt ihm Gott den Weg des Verderbens. Bileam hat die Chancen vertan. Ganz dramatisch, ganz dramatisch. Es folgt nun eine weiter ganz zwiespältige Situation, die in ihrer Art genau ins Thema passt. Bileam versucht weiter einen Spagat. Er weiß, was Gott will. Und dass er Gott nicht widerstehen kann. Er informiert deshalb auch den Moabiterkönig Balak, dass er nur das sagen kann, was Gott sagt. Aber er sagt dem Balak nicht klar und deutlich, dass Gott ihm mit Sicherheit nicht die Erlaubnis geben wird, Israel zu verfluchen. Er versucht es Balak recht zu machen und er versucht es Gott recht zu machen. Er hinkt auf beiden Seiten und das geht zwangsläufig schief. Außerdem berichtet 4. Mose 24, 1, dass Bileam üblicherweise Mittel der Zauberei und Wahrsagerei, also heidnische, okkulte Praktiken, eingesetzt hat, die Gott natürlich nicht gefallen. Dreimal versucht er so in einem Hinken zwischen Wahrsagerei und Prophetie, Israel im Auftrag Balaks zu verfluchen. Aber Gottes Geist gibt ihm Worte des Segens in den Mund. Denn niemand kann verfluchen, was Gott segnet. Aber immer noch lässt Bileam nicht ab von seinen bösen Wegen. Bevor er die Moabiter verlässt, gibt er ihnen einen Rat. Wenn ich Israel schon nicht verfluchen kann, dann könnt ihr dieses Volk doch von innen heraus schwächen. Eure Frauen sollen die Männer Israels verführen und sie zu den Götzenfesten des Baal Peor einladen. Perfider Plan. Bileam weiß, er kann dem Volk Gottes nur schaden, wenn er es schafft, einen Keil zwischen Gott und sein Volk zu treiben. Aber auch dieser Rat des Bileam zeigt, Bileam bleibt bis ganz zum Schluss auf dem Weg des Bösen. Er bleibt in der Gemeinschaft der Feinde Israels und damit der Feinde Gottes. Und so muss es mit Bileam zwangsläufig ein unrühmliches Ende nehmen. 4. Mose 31, 8 berichtet uns, dass Bileam von den Israeliten zusammen mit feindlichen Midianiterfürsten umgebracht wird. Wenn wir die Bitte, führe uns nicht in Versuchung, wirklich in der Tiefe verstehen wollen, dann müssen wir das Leben des Bileam und das Leben des Ahab im Hintergrund sehen. Der Herr selbst hat einen Lügengeist in den Mund der Propheten Ahabs gegeben. Gott selbst hat falsche Prophetie in Auftrag gegeben, um Ahab zu Fall zu bringen. Liebe Geschwister, dramatischer kann eine Situation eigentlich nicht werden. Wir rühren hier an die verborgene Seite Gottes. Wir kriegen Jakobus 1 und diese Tatsache nicht einfach 0 auf 0 ausgeglichen. Ich sage immer wieder, eines habe ich in der Theologie gelernt, wir haben viele Fragen, die meisten, die wir am Schluss nicht so klären können, dass die Schublade nahtlos und wasserdicht schließt. Wenn wir tief genug nachdenken, es gibt immer irgendwo noch einen Zipfel, der rausguckt und der sich unserem Verständnis nicht völlig erschließt. Gottes Gedanken sind größer als unsere Gedanken. Das gilt es in aller Demut zu verstehen. Denn es ist ein großer Spannungsbogen, Jakobus 1, 13. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und versucht niemand. Wörtlich steckt da im Griechischen ein Eigenschaftswort. Das heißt, Gott kann nicht nur der Versuchung widerstehen. Gott ist seinem Wesen nach unversuchlich. Alles Böse ist Gott so fremd, so unvereinbar mit seinem Wesen, dass das Böse nicht mal in Form von Versuchung von außen an ihn herantreten kann. So völlig ist Gott von allem Bösen geschieden. Und weil Gott das Böse wesensmäßig so völlig fremd ist, so kann er auch niemand zum Bösen versuchen. Wie kann es dann aber sein, dass Gott Bileam auf einen Weg führt, auf den Weg des Bösen, auf dem er notwendigerweise zu Fall kommen muss? Ich habe deshalb das Leben der beiden, Bileam und Ahab, etwas breiter ausgeführt, weil wir sehen, es war die Konsequenz eines langen, bewussten Weges. Beide waren seit langem fest entschlossen, auf diesem Weg des Bösen zu gehen und zu bleiben. Das ist ihr eigener Wille, der ins Verderben führt. Deshalb nochmal, Gott will nicht das Verderben des Ahab. Gott will nicht das Verderben des Bileam. Gott will, dass der Sünder Buße tut, dass er umkehrt von seinen bösen Wegen und gerettet wird. Aber Gott zwingt uns seinen Willen in der Regel nicht auf. Er respektiert unsere Entscheidungen und unsere Wege, die sein Gericht dann heraufbeschwören. Aber es kann eben so dramatisch werden, dass Gott uns dann am Ende eines solchen Weges selber grünes Licht gibt für den falschen Weg und führe uns nicht in Versuchung. Deshalb nochmal, wenn Gott uns in einer Situation, in einer Frage eine klare Antwort, eine klare Wegweisung gegeben haben, wenn uns deutlich ist, was der Wille Gottes ist, es ist brandgefährlich, es nicht zu tun. Es ist auch brandgefährlich, nochmal nachzufragen. Anders ist sicherlich dort, wo wir von Gott noch keine klare Antwort erhalten haben. Da dürfen und sollen wir ehrlich und beharrlich Gott um Weisheit und um Antwort und Wegführung bitten. Auch dafür haben wir ein sehr deutliches biblisches Beispiel, den kurz zum Schluss noch, den Gideon. Den hatte der Herr berufen, der Engel des Herrn in der Tenne beim Dreschen. Er soll Israel von den Midianitern befreien. Aber offensichtlich war sich Gideon unsicher. Und gerade wenn wir mit den Mächten des Jenseits, auch mit der Macht Gottes, außerordentliche Begegnungen haben, ist es immer gut nachzufragen, war das wirklich Gott oder war Satan? Denn gerade die Endzeit wird davon geprägt sein, dass der Teufel als Engel des Lichts die Gemeinde verführt. Also was Gideon tut und getan hat, war sehr klug. Er war sich offensichtlich nicht sicher, ob es wirklich ein klarer Auftrag vom Herrn war oder ob sich da irgendeine andere Macht eingeschlichen und eingeschaltet hat. Es ist eine lebensentscheidende und lebensgefährliche Aufgabe, in die er berufen ist. Und da will Gideon absolute Gewissheit haben. Und ihr wisst, dann legt er das Vlies, frisch geschorene Wolle. Und er sagt Gott, wenn morgen die Wolle vom Tau nass ist und das ganze Gras drumherum trocken, dann soll es mir eine Bestätigung sein, dass wirklich du geredet hast. Am anderen Morgen ist die Wolle nass und das Gras drumherum trocken. Aber Gideon ist immer noch nicht sicher. Er sagt sich, war das vielleicht Zufall? Vielleicht saugt ja die Wolle den Tau viel stärker auf als das Gras und macht die Gegenprobe. Er will keinen Fehler machen. Er braucht in einer so wichtigen Frage absolute Klarheit. Er macht die Gegenprobe, am nächsten Morgen soll die Wolle trocken sein und das ganze Gras nass vom Tau. Am nächsten Morgen ist so. Und dann hat Gideon Klarheit. Und dann geht er hin und tut, was der Herr gesagt hat. Es kommt auf die Motivation an. Sag immer wieder, der Herr sieht das Herz an. Situationen mögen äußerlich 1:1 gleich sein und sind tatsächlich komplett gegensätzlich. Gott möchte nicht, dass wir auf gut Glück drauf losrennen. Er möchte, dass wir nach seinen Wegen fragen. Und wenn wir nicht sicher sind über Gottes Weg, die Antwort auf eine Frage nicht kennen, dann dürfen und sollen wir fragen, wenn nötig 2- und 3-mal und wenn nötig auch um 2 oder 3 Zeichen bitten. Und dann dürfen wir gewiss sein, dass Gott die richtige Antwort gibt. Gott führt niemand in die Irre, der ernsthaft nach dem rechten Weg fragt. Aber wie gesagt, es kommt auf die Motivation an. Gideon wollte unbedingt auf dem rechten Weg sein. Ahab und Bileam wollten unbedingt auf dem falschen Weg bleiben. Das ist der Unterschied. Schenke uns Gott, dass wir wie Gideon mit ganzem Ernst nach dem rechten Weg fragen und dann gerne und ohne Zögern auf diesen Weg gehen. Und dann werden wir auf dem Weg des Lebens und des Segens sein. Amen.